Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Das Hauptziel war offensichtlich das Sprengen der Verfassungsordnung, das Zerstören von Verwaltungsinstitutionen und die Machtübernahme. Es war der Versuch eines Staatsstreichs.
Kasachstans Präsident Tokajew. Im Staatsfernsehen jetzt mit seiner Einordnung der Ereignisse in den vergangenen Tagen. Was wirklich abgelaufen ist, weiß die Öffentlichkeit bisher nicht. Ob es ein Coup-Versuch war oder ein Weg, die friedlichen Proteste zu beenden oder ein interner Machtkampf der politischen Elite in Kasachstan. Auf jeden Fall sind mehr als 160 Menschen getötet worden, Tausende wurden festgenommen. Also fragen wir, was war da los in dem eigentlich so reichen, großen Land in Zentralasien? Ich bin André Zanto, hallo, und habe heute in der größten kasachischen Stadt in Almaty, wo knapp 2 Millionen Menschen leben und es die größten Proteste gab, Aysana Ashim erreicht. Sie ist Journalistin und beschrieb den heutigen Tag so. Das Leben in Almaty erwacht also wieder, langsam. Vor wenigen Tagen musste sie noch berichten über getötete Demonstranten auf den Straßen, darunter erschossene Kinder, auch ein 4-jähriges Mädchen.
You know, this 4-year-old girl was shot, or we have like information about some children were like shot, were killed. And a lot of like just ordinary people, like some old people were killed. And who killed them?
Wer hat die getötet? Das muss jetzt das oberste Ziel sein, das herauszufinden. Es sollte eine unabhängige Untersuchung geben der Gewalt auf den Straßen, fordert die Journalistin, die sowas noch nie erlebt hat.
I'm 30 years old. I'm like a peer.
Ich bin 30 Jahre alt, so alt wie unsere Unabhängigkeit von Kasachstan. Ich habe 3 unabhängige Medien in Kasachstan gegründet, unter anderem The Village Kasachstan. Ich habe noch nie Ereignisse wie diese gesehen in unserem Land. Ich bin auch eine politische Aktivistin. Deswegen habe ich jetzt auch große Angst, besonders nach der Rede von Präsident Tokajew vor wenigen Tagen. Er beschuldigte Aktivisten, Journalisten und Menschenrechtsverteidiger, dass sie mitverantwortlich sind für diese extremistischen Taten, weil die Polizei von ihnen bei ihrer Arbeit gestört wurde. Wir fragen uns jetzt, was die Regierung in all den Jahren getan hat. Warum wusste sie nichts von den Terroristen? Und warum sie friedlichen Aktivisten folgen und bei ihnen die Überwachungssoftware Pegasus auf den Telefonen installiert haben? Das ist ein trauriges Zeichen. Genauso, dass unsere Polizei nicht genug Ressourcen hatte, um zurückzuschlagen.
Die Polizei habe also gegen den gewalttätigen Mob nicht gut ausgesehen. Vorher ging sie aber hart gegen die friedlichen Proteste vor, wo es noch keine Gewalt gab. So ging es ja los. Anfang Januar im ganzen Land haben sich eben friedliche Proteste ausgebreitet. Es ging erstmal um die Gaspreise, die stark gestiegen sind, aber eben dann schnell auch um mehr. Dann kamen die Demonstrationen relativ spät in Almaty an, hat mir Aysana Ashim erzählt. Sie selbst hat auch eine Demonstration beobachtet.
Es waren etwa 100 Leute an dieser einen Location, wo ich war. An einer anderen in Almaty waren es mehrere tausend. Einige wurden gleich von der Polizei festgenommen. Wir sind dann zu einigen Polizeistationen, um diese Festgenommenen zu finden. Aber sie sagten uns nicht, wo sie sind. Wir sind dann wieder zurück zum Protest. Und die Leute waren sehr friedlich. Dann wurde das Internet geblockt und wir gingen weg. Es war inzwischen 21 oder 22 Uhr. Und dann hörten wir, einige würden noch demonstrieren. Wir sind dorthin und die Leute liefen dort weg. Es gab Tränengas, Explosionen durch die Polizei. Dann gingen wir nach Hause. Und am nächsten Tag wurde es gewalttätig. Mehrere Gebäude wurden angegriffen, unter anderem der Flughafen. Wir haben versucht, als Journalisten zu arbeiten, aber sie haben das Internet blockiert. Es war sehr schwer zu erfahren, was los ist. Wir glauben jetzt, dass es Extremisten gewesen sind, die vorbereitet wurden von jemandem in der Regierung. Ich habe Quellen, die mir erzählt haben, dass die Leute dort im Mob weder Russisch noch Kasachisch gesprochen haben. Sie haben Arabisch oder sowas gesprochen. Und unter ihnen waren auch Mitläufer, Kriminelle, die einfach mitgemacht haben, die einen Laden ausrauben wollten oder so. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie unter Extremisten waren mit Waffen, deren Angriff richtig koordiniert war.
Koordinierte Angriffe von Extremisten, so hat es mir die Journalistin Aysana Aşim aus Almaty erzählt. Präsident Tokayev sprach ausnahmslos von Terroristen, die es gegeben hat auf den Straßen, und rief dann das von Russland dominierte Militärbündnis OVKS zur Hilfe. Das schickte Soldaten. Tokayev erteilte dann auch den Schießbefehl und so beruhigte sich die Lage, auch durch den russischen Einfluss. Deshalb wollen wir jetzt sprechen mit unserer Moskau-Korrespondentin Christina Nagel. Hallo.
Hallo.
Frau Nagel, wie werden denn die Unruhen und Proteste in Kasachstan in Russland besprochen und gesehen?
Also wenn man sich die Regierungsseite anguckt, dann folgt die russische Führung ganz klar der Version von Präsident Tokayev. Das heißt, da wird von einem aus dem Ausland gesteuerten Versuch eines Staatsstreiches gesprochen. Da wurden die farbigen Revolutionen genannt, also die orangefarbene Revolution in der Ukraine. Das ist ja natürlich das, was die Russen immer gerne umtreibt. Da werden im Ausland ausgebildete Truppen erwähnt. Da ist von islamistischen Kämpfern die Rede. Aber es wird eben auch ein Unterschied gemacht zwischen diesen Kämpfern und den Protestierenden, die wegen der Gaspreise mal auf die Straße gegangen sind. Die russischen staatlichen Sender folgen dieser Version. Es gibt aber natürlich auch die anderen Sender, die kritischen Sender wie Dost oder Echo zum Beispiel. Die sagen eher, nee, das waren vermutlich doch eher interne Machtkämpfe, die da eine Rolle gespielt haben. Die gehen davon aus, dass es ein Kampf der Eliten untereinander war.
Ja, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber erstmal hat Russland ja den Großteil der offiziell 2000 ausländischen Soldaten eben entsandt nach Kasachstan im Rahmen dieses Militärbündnisses OVKS. Das besteht aus 6 Ländern, unter anderem Belarus und Armenien. Was ist denn die offizielle Mission der russischen Soldaten in Kasachstan?
Also für alle diese Soldaten dieses Militärbündnisses galt, es geht um Objektschutz. Es hat ja gerade in Almaty viele Angriffe auf Regierungsgebäude gegeben, auf Polizeistationen. Auch der Flughafen war zwischendurch mal besetzt. Und hier genau sollten die ausländischen Truppen dann für Ruhe und Ordnung sorgen und sollten auf diesem Wege, weil die waren natürlich auch in der Hauptstadt Nur-Sultan eingesetzt, dafür sorgen, dass die kasachischen Truppen dann frei geworden sind, um dann in Richtung der Hotspots zu gehen. Denn es gab eine klare Trennung bei den Aufgaben. Das heißt, die ausländischen Truppen, auch die russischen Truppen, sollten nicht gegen Demonstrierende oder gegen die Terroristen kämpfen, sondern sie sollten das eben den Polizisten und den kasachischen Truppen überlassen.
Jetzt nach wenigen Tagen sollen sie wieder raus aus Kasachstan, hat Präsident Tokayev verkündet. War denn der Einsatz aus russischer Sicht ein Erfolg?
Ich würde sagen, in mehrfacher Hinsicht. Klares Ja. Zum einen hat man gezeigt, dass man sehr schnell reagieren kann. Das war auch nach außen ein ganz wichtiges Signal, denn bislang ist ja dieses Militärbündnis, das mal als Gegenentwurf zur NATO gedacht worden war, eher belächelt worden. Jetzt hat man eben gezeigt, man ist schnell einsatzfähig, man hat die Aufgabe erfüllt und musste dabei ja nicht mal ein allzu großes Risiko eingehen, weil relativ schnell klar war, dass die kasachischen Sicherheitskräfte auch so klarkommen. Es gibt allerdings auch einen negativen Aspekt, denn mit diesem Einsatz hat man jetzt natürlich gleichzeitig auch einen Präzedenzfall geschaffen. Das heißt, es kann jetzt durchaus häufiger solche Bitten geben, denn in den Mitgliedsländern dieses Bündnisses gibt es mehr als einen Konflikt.
Okay, man hat jetzt dieses Militärbündnis mal getestet, aber was steckt da noch dahinter, hinter diesem sehr schnellen Handeln von Russlands Präsident Putin? Will er auch vielleicht so einen langen Protest gegen so ein Regime wie in Belarus gleich von Anfang an verhindern?
Also ich glaube schon, dass natürlich, wenn man sich jetzt auch im Nachgang anguckt, wie das Ganze bewertet wird, dass da von außen gesteuerten Farbenrevolution die Rede ist, das spricht natürlich schon dafür, dass es auch darum geht, Bürgerproteste, die sich politisch entwickeln könnten, die größer werden könnte, dass man die versucht, von vornherein klein zu halten. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es auch darum ging, den eigenen Einfluss in Kasachstan nochmal zu stärken. Kasachstan hat eigentlich immer in der Vergangenheit eine von Russland relativ unabhängige Politik gemacht und hat immer geguckt, dass man auch gute Kontakte zum Westen hat. Trotz der autoritären Strukturen ist das auch gelungen, weil man eben Bodenschätze hat, Öl, Gas, seltene Erden, die man für Handys braucht und so. Das heißt, da hat man schon versucht, unabhängig zu sein. Jetzt ist der Westen natürlich total schockiert, nicht zuletzt, weil es diesen Schießbefehl gegeben hat. Russland dagegen war als Helfer da und da ist, glaube ich, jetzt so eine Möglichkeit entstanden, wie Kasachstan in eine doch etwas größere Abhängigkeit von Russland geraten könnte. Und das passt dem Kreml durchaus gut ins Programm.
Ja, und in einer großen Abhängigkeit ist ja auch schon Belarus. Präsident Lukaschenko, der ist ja auch in diesem Militärbündnis mit dabei. Beide hat schon gesagt, die nächsten Ziele solcher Unruhen könnten eben Usbekistan und Tadschikistan sein. Und auch da werden die dann wahrscheinlich wieder präsent. Bereitet man sich hier wirklich vor oder ist das mehr so eine Art Mahnung oder Drohung in die Region, dass eben dort niemand auf die Straße gehen soll?
Also ich glaube, die Usbeken würden sich das verbitten, dass da die OVKS kommt. Die sind nämlich nicht mehr Mitglied in diesem Militärbündnis. Ich glaube, für Lukaschenko ging es in erster Linie darum zu zeigen, dass er nicht allein ist, dass überall gezündelt wird und zwar von außen. Aber wenn man sich das mal anguckt, wie die Lage in den unterschiedlichen Ländern ist und was es da an Konflikten gibt, dann lässt sich das überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Das sind sehr unterschiedliche Beweggründe, warum Menschen da auf die Straße gegangen sind oder warum sie das eben gerade nicht tun. Insofern glaube ich, wollte er da einfach nur so ein bisschen Solidarität abbekommen, dass er da nicht alleine ist mit seiner gestohlenen Wahl, sondern dass es eben anderen auch so geht. Und es ist natürlich immer einfacher, mit dem Finger nach außen zu zeigen und zu sagen, das ist alles von außen gesteuert und die wollen uns alle klein machen. Das ist hier so eine gängige Rhetorik, an der kommt man auch eigentlich nicht vorbei.
Geht es auch darum, so eine Art Symbol jetzt auszusenden, dass sowas wie in der Ukraine, der Maidan, also so eine Demokratiebewegung aus dem Volk heraus nicht nochmal passieren soll in diesem ehemaligen Einflussgebiet der Sowjetunion?
Also der Maidan ist für den Kreml natürlich immer noch, genauso wie die orangefarbene Revolution in der Ukraine, das ist ein rotes Tuch, das ist ganz klar. Und alles, was man tun kann, um so etwas zu verhindern, wird man, glaube ich, auch immer wieder versuchen zu tun, um in der Umgebung oder wie man ja oft auch sagt, so im Hinterhof, in den Einflusssphären, die es angeblich nicht mehr gibt, aber die trotzdem natürlich noch existieren, um das da zu unterbinden, um gleich da für Ordnung zu sorgen, um den eigenen Einfluss zu wahren. Wobei es dann nicht unbedingt immer darum geht, mit der jeweiligen Elite gemeinsame Sache zu machen oder eine alte Elite unbedingt zu stützen, aber vielfach sind das natürlich gewachsene Strukturen und in diesen gewachsenen Strukturen hat man sich natürlich auch gut eingerichtet und da weiß man natürlich, was man vom jeweils anderen auch erwarten kann.
Ich habe mich gefragt zum Abschluss, Außenpolitik ist ja auch immer nach innen gerichtet so und wenn Putin eben diese Soldaten entsendet und dieses Zeichen eben gibt, dass solche Proteste eben nicht gewünscht sind, ist das sicherlich auch nach innen gerichtet. In Russland hat es in den vergangenen Jahren ja auch gegeben, Proteste, dort ist auch Opposition etc. ausgeschaltet worden. Würden Sie das auch so sagen, dass es so eine Art Zeichen ist, dass es sich nicht lohnt, auf die Straßen zu gehen und die Waffen am Ende doch stärker sind?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gegriffen insofern, als dass im Moment gar keine Proteste in Sicht sind. Also es ist eigentlich gar keine Opposition gerade mehr da, die irgendetwas organisieren kann. Insofern muss er da gerade nach innen, glaube ich, überhaupt keine Signale senden. Auf Kasachstan hat man hier sehr wohl immer geguckt und das hat viele Leute auch interessiert. Darüber ist viel geredet worden, weil das so unerwartet kam. Aber da wurde weniger darüber geredet, dass da jetzt Preissteigerungen dafür verantwortlich waren und auch hier gibt es auch Preissteigerungen. Warum gehen wir eigentlich nicht auf die Straße? Also diesen Reflex hat es hier nicht gegeben. Und im Moment besteht natürlich auch insofern kein Anlass, als dass es keine Wahl gibt, die hier ansteht oder irgendetwas, was so etwas beflügeln könnte.
Sagt unsere Korrespondentin in Moskau, Christina Nagel. Vielen Dank.
Gerne.
Was hinter den Protesten und der Gewalt in Kasachstan steckt, das wollen wir jetzt besprechen mit Beate Eschmind vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Hallo.
Hallo.
Ihr Spezialgebiet ist ja Zentralasien. Sie sind sehr häufig in der Region unterwegs. Wann denn zuletzt in Kasachstan?
In Kasachstan vor, ja, Corona-bedingt vor über 2 Jahren, also vor ein Vierteljahr ungefähr.
Und wer noch nie da war, sagen Sie mal, was ist so das Besondere an dem Land auch für die Region?
Nun, zunächst mal landschaftlich die unglaubliche Vielfalt und für mich als Politikwissenschaftlerin die Tatsache, dass die Menschen in Kasachstan durchaus kritisch sich auch über ihre Führung äußern, solange jetzt nicht die halbe Stadt zuhört. Also man kann sehr spannende und interessante Gespräche dort führen, ohne dass man das Gefühl hat, man lebt in einem in ständiger Angst.
Geführt wurde das Land ja sehr lange von Nursultan Nazarbayev, schon zu Zeiten des Kommunismus und auch nach 1990 als Präsident, praktisch ohne Opposition, bis er 2019 das Amt des Präsidenten dann abgab, aber er blieb die mächtigste Person im Land. Unter anderem war er Chef des Sicherheitsrates, bis ihn sein Nachfolger jetzt Tokajew absetzte. Warum dann?
Das kann man im Augenblick noch gar nicht sicher sagen. Die seltsame Konstruktion war halt 2019, dass Nazarbayev zurückgetreten ist, aber vorher schon dafür gesorgt hatte, durch Verfassungsänderungen und Ähnliches, dass er die entscheidenden Machtpositionen im Land behielt. Dazu gehörte vor allem der Vorsitz in diesem Sicherheitsrat, aber auch einige andere. Und Tokajew, sein Nachfolger, ist ja auch nicht durch freie Wahlen ins Amt gekommen, sondern war handverlesen vorher eben von Nazarbayev. Warum er jetzt seinen Vorgänger abgesetzt hat, ist einfach noch nicht zu erkennen. Es wird jetzt von einigen Beobachtern gesagt, es sei ein Machtkampf zwischen den beiden gewesen, was hinter den Unruhen steht. Es ist aber genauso gut vorstellbar, dass Nazarbayev quasi eine Art Bauernopfer war. Tokajew sah sich in der letzten Woche ja zunehmend von den Forderungen der Demonstranten getrieben und hat nach und nach einige ihrer Forderungen erfüllt. Und eine der wichtigsten Forderungen war: Alter, hau ab, wenn man es aus dem Kasachischen übersetzt. Und der Alte ist eben Nursultan Nazarbayev gewesen. Und man kann genauso gut vermuten, dass Tokajew dafür gesorgt hat, dass Nazarbayev den Vorsitz nicht mehr hat, um genau diese Forderung, Alter, hau ab, zu erfüllen.
Nun hat Tokajew auch noch den Geheimdienstchef abgesetzt. Was sind dann da die Gründe?
Das ist genauso noch nicht ganz klar, aber die Hintergründe sind anders. Also einmal wird immer betont, dass der Geheimdienstchef ein enger Vertrauter von Nazarbayev war. Das würde eben dafür sprechen, dass da tatsächlich ein Machtkampf zwischen eigentlich nicht Personen, sondern zwischen Familien stattgefunden hat oder Elitegruppen. Andererseits muss man sagen, dass Tokajew ja auch behauptet, dass ungefähr, weiß ich nicht, 20.000, glaube ich, Menschen in Schläferzellen irgendwo rings um Almaty gesessen hätten, die dann jetzt schlagartig in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag über die Stadt Almaty hergefallen wären. Wenn das stimmen würde und der Geheimdienstchef das nicht gewusst hat, wäre das auch ein Grund, ihn abzusetzen, weil er einfach seinen Laden nicht im Griff hatte und einfach nicht wusste, was Sache ist. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen.
Mit diesen Schläferzellen, mit diesen 20.000 Leuten, die da aus den Bergen gekommen sein sollen, sind damit die in Anführungszeichen Terroristen gemeint, die jetzt verantwortlich sein sollen für die Unruhen?
Also zunächst mal halte ich 20.000 für total übertrieben. Und das Besondere an der jetzigen Situation ist ja auch, dass Tokajew immer wieder diese Behauptung von den Terroristen wiederholt, ohne zu erklären, was das für Terroristen gewesen sein sollen. Das finde ich schon erstaunlich, dass er das immer wieder und immer wieder hervorbringt, aber in keiner Form erklärt, wer dahinter stecken soll.
Was würden Sie denn sagen, wer war denn dort auf den Straßen in Kasachstan? Am Anfang, zumindest war das hier zu lesen, ging es eigentlich um die Erhöhung der Gaspreise. Normale Leute haben da eben protestiert, weil sie weniger Geld dann in der Tasche haben.
Ja, ich glaube auch, dass da unsere Berichterstattung durchaus richtig war am Anfang. Den Anfang hat ja eine Kleinstadt ganz im Westen genommen, die auch schon früher mal durch Unruhen wegen der sehr schlechten sozioökonomischen Lage in den Schlagzeilen war. Und dann hat sich das über die größeren Städte in Kasachstans Westen und Süden weiter verbreitet. Das sind einfach wirklich ganz normale Bürger, die dem unteren sozialen Spektrum angehören und einfach ja durch diese Erhöhung der Autogaspreise wirklich sehr unzufrieden waren und mit gutem Grund Existenzängste bekommen haben. Aber ganz offensichtlich haben sich dann zumindest in Almaty ganz andere Gruppen da noch angeschlossen oder draufgesetzt. Und das sind einmal in Almaty auch sowas wie Underdogs gewesen. Es gibt Interviewäußerungen so von: wir haben eh nichts zu verlieren, wir können irgendwie draufhauen. Es sollen Kriminelle freigelassen worden sein, die dann da in auch zugange waren. Es ist von Islamisten die Rede. Zumindest ist in Almaty auch ziemlich viel Gewalt ausgeübt worden, natürlich von den Sicherheitskräften, aber auch von Seiten der Demonstranten wurde geplündert, wurde das Rathaus der Stadt angezündet, Autos abgebrannt etc. etc. Sprich, das klingt nicht so, als ob das die ursprüngliche Gruppe, die einfach nur normalen Menschen, die unzufrieden mit ihrer ökonomischen Lage waren und daraus politische Forderungen, nämlich wir wollen ein anderes Regime ohne Korruption und ohne den Alten, gehabt haben.
Das heißt schon, dass Sie vermuten, dass da irgendwas passiert ist. Vielleicht sind das Provokateure gewesen vom Geheimdienst oder wirklich irgendjemand, teilweise waren sie auch schwer bewaffnet, die eben diese Proteste genutzt haben, um da was anderes draus zu machen.
ich würde vermuten, dass das irgendjemand die Proteste genutzt hat, aber mir ist genauso wie vielen anderen oder wahrscheinlich allen anderen Beobachtern wirklich nicht ganz klar, wer das genutzt haben kann. Der Sieger jetzt scheint der amtierende Präsident zu sein, der jetzt eben viel mehr Macht hat, aber ob das von vornherein von seiner Seite geplant ist, das ist, glaube ich, noch in keiner Form zu beweisen. Und ich habe ehrlich gesagt auch Zweifel daran.
Ja, auf jeden Fall sind mindestens mehr als 160 Menschen nach offiziellen Angaben getötet worden, eben bei diesen Protesten und Unruhen. Polizisten, aber auch vor allem Demonstranten. Rund 10.000 wurden festgenommen. Jetzt ist es ruhig. Tokayev hat ja auch die ganze Regierung ausgewechselt. Geht es jetzt so weiter wie bisher?
Er wird versuchen, alles so weitergehen zu lassen wie bisher, aber das wird ihm nicht gelingen, denke ich. Also das ist tatsächlich jetzt wirklich ein Einschnitt in der Geschichte Kasachstans. Und es geht auch insofern nicht weiter wie bisher, als Tokayev gestern zwar große Versprechungen in sozioökonomischer Hinsicht gemacht hat, was natürlich gewisse Hoffnungen für die Zukunft Kasachstans und seiner nicht ganz so reichen Bürger weckt. Gleichzeitig hatte er aber vorher schon sehr negative Äußerungen über die Massenmedien und die Zivilgesellschaft gemacht. Also man muss vermuten, dass da noch mehr eingeschränkt wird, als es bisher sowieso schon war. Und von daher dann genau nicht die Entwicklung in Gang kommt, die sich vor allem die Jugend in Kasachstan ganz offensichtlich wünscht.
Wo ist denn da das Sprengpotenzial? Beschreiben Sie das doch mal in diesem ja eigentlich sehr reichen Land Kasachstan. Öl und Gas ist vorhanden. 18 Millionen Menschen sind ja auch nicht so viel, auf die man das dann aufteilen müsste, diesen großen Reichtum. Warum ist das offensichtlich unfair verteilt oder wie würden Sie das einschätzen?
Es gibt in Kasachstan eine kleine, sehr, sehr reiche Schicht, die sich so nahezu im Milliardärsbereich befindet. Und es gab lange Zeit eine Mittelschicht, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion entwickelt hat, und eine Unterschicht. Und dieses Mittelschicht ist unter Druck geraten durch die sinkenden Ölpreise und Corona etc. etc. Und die Unterschicht ist natürlich noch viel stärker davon betroffen gewesen, während die Oberschicht weiterhin das, was noch da war, gut abgegriffen hat. Das heißt, dass die soziale Spaltung im Land in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer größer geworden ist. Und damit eben auch die innere Spannung im Staat, zumal die Bevölkerung, die jüngere Bevölkerung vor allem, durch den ja nur halben Rücktritt des alten Präsidenten auch sowieso schon unzufrieden war, hat das dann ein erhebliches Potenzial an Unzufriedenheit und Proteststimmung.
Zum Abschluss, Frau Eschmidt, Sie sind ja sehr gut vernetzt, sprechen eben auch mit vielen Leuten vor Ort, schreiben. Das ist gar nicht so einfach, weil dauernd das Internet irgendwie abgestellt ist. Meinen Sie denn, dass die Leute im Land derzeit wissen, was überhaupt passiert und auch jemals erfahren werden, was da los war?
Das ist eine spannende Frage. Ich hoffe natürlich, dass die Leute im Land und auch ich oder wir im Westen das erfahren werden. Im Augenblick ist es so, dass es sehr, sehr unterschiedliche Darstellungen gibt und viele Leute einfach signalisieren, hurra, wir leben noch, lass uns einfach weitermachen, während andere schwer grübeln und die Älteren tatsächlich an die Versprechungen des Präsidenten auch eher nicht glauben, während die Jüngeren Hoffnungen mit den Versprechungen von gestern verbinden.
Sagt Beate Eschmann vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Vielen Dank.
Bitte, bitte.
Soweit unsere erste Einordnung zur Lage in Kasachstan. Mehr zu Zentralasien hören Sie natürlich hier bei uns im Podcast der Weltzeit. Demnächst geht es um Kinderarbeit auf den Baumwollfeldern in Usbekistan. Die ist jetzt verboten, weil es sich lohnt. Wirtschaftlich Usbekistan schaut Richtung Westen, da ist das wichtig. Ich bin André Zanto, bis dahin.